Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Petra Ries. Hallo und ganz herzlich willkommen. Unser Gast heute ist extra aus Lübeck angereist. Ich begrüße Dr. Wolfgang Sandberger vom Brahms-Institut in Lübeck, das sein 25-jähriges Bestehen feiert. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag, Frau Ries.
Herr Sandberger, Sie sind Musiker, Musikforscher, haben hier im Norden in Osnabrück und Hannover Cello studiert, dann Musikwissenschaft, Philosophie und Geschichte in Münster und Hamburg. Ihre Promotion haben Sie über das Bach-Bild Philipp Spitters geschrieben. Sie arbeiten als Autor und Moderator für verschiedene Rundfunkanstalten und auch einigen NDR Kulturhörern ist Ihre Stimme bestimmt vertraut. Sie schreiben und publizieren ständig, mittlerweile als Leiter des Brahms-Instituts, das vor 25 Jahren 1991 gegründet wurde. Herr Sandberger, was hat Brahms für Sie, was andere nicht haben?
Oh, einen ganz unverwechselbaren, denke ich, tiefsinnigen, melancholischen, sehnsuchtsvollen Ton. Nie trivial, nie plakativ, sondern immer mit einem doppelten Boden, mit viel Tiefgang, maskiert, verschleiert, ein ganz besonderer Ton eben.
Den Tiefgang werden wir heute ein bisschen ausloten in Klassik à la carte. Das NDR Elbphilharmonie Orchester spielte Johannes Brahms den ungarischen Tanz Nummer 1, hier unter der Leitung von John Elliott Gardiner. Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute dreht sich vieles um Brahms, vor allem aber um das Brahms-Institut in Lübeck, das sein 25-jähriges Jubiläum feiern kann. Und deshalb ist der Leiter Dr. Wolfgang Sandberger heute unser Gast. Herr Sandberger, eigentlich müsste man sich ja wundern. Schließlich ist Hamburg das Brahms-Revier, die Geburtsstadt. Dort gibt es das Museum. Wie kam es denn 1991 zur Gründung des Brahms-Instituts in Lübeck?
Ja, Ausgangspunkt ist die wunderbare Sammlung der Eheleute Kurt und Renate Hofmann, die vor 25 Jahren eben das Institut gegründet haben mit dem Erwerb dieser Sammlung. Und man hat sich dann überlegt, wo ist eigentlich ein wunderbarer Standort? Lübeck ist ein solcher Standort mit der einzigen Musikhochschule im Lande Schleswig-Holstein, mit dem jungen Schleswig-Holstein Musikfestival damals, also eine Musikstadt. Und da hat man das Institut dann gegründet, mittlerweile auf dem Jerusalemsberg, eine traumhafte Immobilie, ein wunderschönes klassizistisches Landhaus, dort vor dem Burgtor in Lübeck gelegen. Mhm. Ja, ein wunderbares Refugium für diese Arbeit.
Das stimmt, das ist eine sehr schöne Villa. Sie sind seit 1999 dort Leiter. Wie sieht denn so ein Tag im Leben eines Institutsleiters aus? Immer auf der Jagd nach neuen Sammlerstücken, nach neuen Briefen?
Auf jeden Fall. Also das heißt, es werden Auktionskataloge natürlich studiert. Mhm. Wir schauen, dass wir diese Sammlung mehren können. Man muss natürlich auch den Überblick über die Sammlung behalten. Wir wollen sie wahren, bewahren auch und natürlich vor allem dann auch präsentieren dem Publikum durch Ausstellungen. Wir sind jetzt in der Ausstellungsvorbereitung für den Sommer. Da geht es um Haydn und Johannes Brahms. Dann versuchen wir natürlich auch eben den Markt im Blick zu haben, auf Auktionen dann zuschlagen zu können. Briefe, vielleicht noch etwas Kostbareres. Wir sprechen sicher noch drüber, was wir so in der Sammlung haben. Das ist ja zum Teil sind das großartige Sachen, Musikhandschriften wie das Klavierquartett Opus 26 etwa, Lieder von Brahms, die wir im Autograph haben, Fotos. Das alles interessiert uns.
Man kann unglaublich viel entdecken bei Ihnen. Was muss man denn so ausgeben, wenn man so ein Brahms-Autograph, so eine Handschrift, Noten oder Brief ersteigern will?
Ja, da ist das Spektrum sehr groß. Also schon Brahms hatte ja auf dem Sammlerparkett einen großen Namen und mit steigendem Einkommen hat er selbst sehr viel gesammelt. Wenn man das jetzt heute überträgt, sind die Preise natürlich enorm gestiegen. Ich denke mal, so für einen Brahms-Brief muss man schon 3.000, 5.000 Euro rechnen. Bei einem großartigen Brief, der vielleicht mehrere Seiten, tollen Inhalt hat, geht das auch leicht drüber hinaus. Wir haben aber so das kostbarste Stück, ist ein Wert, der sicher weit über 1 Million auch heute schon liegt. Das ist das Klavierquartett, eben Opus 26 aus dem Nachlass des legendären Pianisten Rudolf Serkin. Das ist so ein Spitzenwert. Und das Letzte, was ich erwerben konnte, war das Brahms-Lied Agnes bei Stargard in Berlin, eine Auktion. Und es ist natürlich für einen Institutsleiter gar nicht so leicht, für eine öffentliche Einrichtung. Sie müssen die Gelder ja im Vorhinein sozusagen erworben haben über Stiftungen, die uns unterstützen. Und dann muss es eine Punktlandung werden. Also in dem Fall waren es dann 50.000 Euro. Es gibt den Aufschlag, Mehrwertsteuer. Und das passte ganz genau durch Christian Dräger, der uns unterstützt hat, die Posel-Stiftung. Und wenn es dann darüber hinausgeht, hätte ich nicht weiterbieten können, dann müssen Sie das Geld wieder zurückgeben.
Oh je, da müssen unverrichteter Dinge nach Hause fahren und sagen, wäre schön gewesen, geht aber.
Auch das hat es schon gegeben.
Okay. Mhm. Welche sind denn neben dem Sammeln die Hauptaufgaben des Instituts? Sie haben ja einiges schon ein bisschen erwähnt, Kataloge erstellen, Ausstellungen organisieren.
Also das Herzstück unserer Arbeit ist immer die Sammlung, die kostbare Sammlung. Und wir versuchen sie zu vermitteln und zu erschließen. Da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also durch Digitalisierung zum Beispiel. Wir haben einen großen Teilnachlass von Theodor Fürchtegott Kirchner jetzt digitalisiert. Wir wollen den Nachlass von Josef Joachim, den wir in unserer Sammlung haben, den großen Geiger, eben auch digitalisieren. Das heißt, die Sammlung eben auch einer international interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen, dass wir nicht so jetzt nur im Elfenbeinturm, im Tresor, im Dornröschenschlaf die Dinge haben, sondern dass wir sie einem interessierten Publikum eben zugänglich machen.
Also Brahms für Forscher und Liebhaber, aber da schimmerte natürlich auch schon ganz klar die Gegenwart durch. Sie digitalisieren das, was sie haben, und sie machen bestimmte Briefe auch online zugänglich, wenn ich das richtig weiß.
Ein wichtiges Forschungsprojekt war das Brahms Briefwechselverzeichnis, das wir mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft realisieren konnten mit 3 Mitarbeitern. Brahms gilt ja immer so ein bisschen als der Schreibefaulpelz, der eben gar nicht so toll geschrieben hätte. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, wenn man da sieht. Wir haben über 11.000 Briefe von und an Brahms eben recherchiert und die dort in Registen jetzt in einem Verzeichnis zur Verfügung gestellt und träumen davon, perspektivisch auch so eine digitale Brahms-Edition realisieren zu können der Briefe. Denn wenn man jetzt an so eine Briefausgabe denkt, ist natürlich schön, man hat dann so einen Briefwechsel vor sich in einzelnen Ausgaben. Aber schöner ist natürlich für den Forscher digital, können Sie ganz neu sortieren, suchen einfach nur ein Stichwort wie, sagen wir mal, Lübeck oder Clara Schumann oder ein Werk konkret, und dann kriegen Sie die entsprechenden Briefe dort natürlich sortiert. Ja. Also das wäre schon ein Traum, das realisieren zu können.
Ein Institut, das ständigen Verwandlungen, um nicht zu sagen Variationen, unterliegt. Darüber sprechen wir gleich ausführlich weiter. In dieser Musik steckten viele Veränderungen, um genau zu sein, Variationen. Es waren die Variationen über ein Thema von Joseph Haydn, Opus 56a, Nummer 10. Musik von Johannes Brahms in einer Aufnahme mit dem Gewandhausorchester Leipzig und Ricardo Chailly. Und das war ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes, Professor Wolfgang Sandberger vom Brahms-Institut in Lübeck. Herr Sandberger, warum dieser Wunsch?
Ja, mit diesem verblüffenden Clou eben am Ende, das sind ja Variationen innerhalb von Variationen, eine Passacaglia. Brahms ist eben der große Meister der Variationenform gewesen und der Verwandlungen, und damit sind wir ja beim Brahms-Festival.
Genau, weil das steht in diesem Jahr unter dem Motto Verwandlungen vom 22. April bis zum 1. Mai in diesem Jahr. Es geht also am kommenden Wochenende los, am Freitag mit einem besonderen Tag natürlich für das Institut, dass er da auch sein Festival, sein Jubiläum feiern kann, ob er den Festival.
Genau, es gibt einen Festakt zum 25-jährigen Jubiläum des Instituts mit einer Festrede von Professor Otto Bieber, dem Kollegen aus Wien, der über die Idee des Sammelns sprechen wird, aber auch mit viel Musik und vor allem auch mit einer originellen Brahms-Auktion, die wir dort veranstalten für das Publikum.
Das Motto in diesem Jahr heißt Verwandlungen. Wie wollen Sie uns denn mit dem Festival verwandeln? Was steckt hinter dem Motto?
Ist natürlich ein spielerisches Motto, wo einerseits die Grundidee, dass wir das Festival jedes Jahr gemeinsam neu erfinden und es damit auch Wandlungen unterliegt, unter einem jeweiligen Motto dann natürlich mitschwingt, dieses Verwandeln des Festivals selbst. Aber das Motto hat natürlich viele Assoziationen, angefangen von Gregor Samsa, der bei Kafka ja eines Morgens in einen Käfer verwandelt aufwacht, bis hin eben zu den Metamorphosen des Ovid. Die Metamorphosen von Richard Strauss, die spielen dann gleich im Eröffnungskonzert eine Rolle. Und wenn man das jetzt musikalisch so ein bisschen konkretisiert, dieses Motto Verwandlungen, dann konzentriert sich dieses natürlich vor allem in der Idee der Variation. Wir haben ein Thema, das sich wandelt, bis hin zur Auflösung vielleicht, bis hin zur Pulverisierung am Ende. Aber man erinnert es, das Thema, das ist so eine Grundidee. Es kann sich vieles in der Musik natürlich wandeln. Wir haben dann das Thema viel weiter auch noch gefasst im Sinne von Wandlung etwa des Klavierklangs vom Cembalo über einen Blüthnerflügel von 1856, über einen Pleyel bis hin zu einem ja, aktuellen Steinway-Flügel an einem Abend. Oder es können sich Lieder wandeln, dadurch, dass sie transkribiert werden bei Franz Liszt zum Beispiel. Oder wir haben anderes im Programm, wie eine ganz tolle Wandlung, finde ich, von Rico Gubler, eine Komposition, wo es um Lanner-Walzer geht, jetzt in einer Musik über Musik, sozusagen eine Wandlung.
Der Strauss-Kontrapunkt,
genau,
der Lanner.
An der Lanner ein Kontrapunkt dazu. Und so entfaltet also dieses Thema auf verschiedenen Ebenen eben so seinen Sinn.
Und sie verwandeln, wenn ich das richtig gesehen habe, durchaus aber auch die Konzertformen. Also da kann man mal 24 Stunden am Stück in ein Konzert gehen. Da gibt es Konzerte, die sich über mehrere Tage ziehen, tagsüber, mittags, also abends. Wann es gerade passt, kann man Brahms und diese Verwandlungen erleben.
Genau, das zum Jubiläum haben wir natürlich alles aufgefahren, was so möglich ist in Lübeck jetzt. Wir haben eine Mittagsschiene im Behnhaus, haben dort auch versucht, ein neues Publikum noch zu gewinnen. Das ist ja ein traumhaft schönes Museum mit romantischer Kunst, und dort haben wir in der Mittagsschiene das Opus 33, also die Streichquartette von Josef Haydn komplett, ist hervorgegangen aus der Kammermusik-Campus-Arbeit von Heime Müller dort und wird jetzt eben zu hören sein. Dann haben wir eine Nachmittagsschiene bei uns im Institut. Das ist dann eine Schiene, die so moderierte Konzerte bringt, die den Studierenden vorbehalten sind, die also auch zum Zuge kommen, unbedingt auch. Haben dann das Hauptprogramm am Abend mit Konzerten mit Sabine Meyer, mit Dieter M. Jonas, Konstanze Eickhorst, Konrad Else, Tischbirek und, also den Künstlern eben der Hochschule. Und dann ganz besonders, Sie haben es ja angesprochen, dieses Wandelkonzert, 25 Stunden lang, zu den 25 Jahren natürlich passend, wo sehr viel passiert an Verwandlung. Es gibt nachts ein Nocturno, es gibt dann den Tagesablauf, der so ein bisschen reflektiert wird mit einem Sonnenaufgangskonzert. Wir haben aber auch für junge Leute was, Clubmusik in dieser Nacht. Es geht ja quasi um den Tanz in den 1. Mai, sodass also viele Leute durch das Festival angesprochen werden.
Sie haben jetzt ganz oft auch schon natürlich die Hochschule für Musik in Lübeck erwähnt, weil da ja eine enge Zusammenarbeit seit damals besteht. Und viele junge Studenten, die da sind, die auch im Institut natürlich oft auftauchen. Was sind denn so die größten, sagen wir mal, Vorteile dieser Zusammenarbeit?
Zunächst mal natürlich ganz konkret, dass sich eben Musiktheorie, Musikwissenschaft, Musikforschung eben spiegelt, auch in dem, was dann das künstlerische Arbeiten dort ausmacht, und umgekehrt, dass es dort einfach einen engen Schulterschluss gibt, dass wir, also ich in meinen Vorlesungen, in den Seminaren auf Themen eingehen kann, die jetzt eben dann auch im Festival eine Rolle spielen. Wir machen gerade eine Vorlesung zu Josef Haydn, ich mache ein Seminar zu den Streichquartetten dort, und das beflügelt sich dann gegenseitig. Umgekehrt ist es natürlich so, dass Studierende auch kommen und Einblicke eben dann in die Kompositionswerkstatt bei Brahms, jetzt ganz konkret bei uns im Institut, eben gewinnen. Etwa bei dem Klavierquartett Opus 26, wo man sehen kann, wie Brahms gefeilt hat, da das Klavier in die Streicher zu integrieren und die Doppelgriffe weggelassen hat, weil das dann doch für die Geige und die Bratsche so von der Intonation nicht so toll gewesen wäre. Und wenn man das dann sieht, was man ja in den gedruckten Noten gar nicht sehen kann, diesen Blick in die Kompositionswerkstatt, dann ist das schon etwas, was vielleicht nicht eine ganz konkrete Note jetzt ändert im Spielen, aber was so die Haltung der jungen Leute zu dieser Musik sicher ändert. Und das ist sehr beglückend und beflügelnd, wenn man das so vermitteln kann.
Und da die teilweise auch in der Villa selbst proben, kommt da auch schon ganz schön viel Leben ins Institut.
Ja, genau. Das heißt also, jetzt so ist ja gerade die Probenarbeit zu der 4. von Brahms, die ja auch mit einem großen Finale, einer Chaconne, einer Passacaglia endet. Da waren die Bläserproben jetzt gerade bei uns in der Villa. Das ist dann auch ein bisschen grenzwertig so vom akustischen Erleben. Aber natürlich auch schön, dass die einfach im Haus sind und dass wir da gemeinsam arbeiten auf der Zielgeraden jetzt hin zum Festival.
Mhm. Zum Festival erfahren wir gleich mehr. Jetzt hören wir aber erst noch ein Stück aus dem Werk, das Sie gerade schon erwähnt haben, nämlich von Joseph Haydn, Streichquartett in Es-Dur, Opus 33, Nummer 2. Das trägt nicht umsonst den Beinamen der Scherz. Aber das
erklärt sich am Ende dieses Stückes.
Genau. Muss man schon ein bisschen lächeln, mindestens. Er hat ja schon Humor, Joseph Haydn. Das war der vierte Satz aus seinem Streichquartett Opus 33, Nummer 2, der Scherz. Ein Wunsch auch von Professor Sandberger, der heute unser Gast ist, Leiter des Brahms-Institutes in Lübeck, vor 25 Jahren gegründet. Der Haydn wird jetzt auch zu erleben sein beim Festival. Das war jetzt schon ein ganz, sagen wir mal, deutlicher Scherz, Herr Sandberger.
Ja, ist ja die Frage, wie man so einen Schluss gestaltet und wie Ironie in der Musik möglich wird, überhaupt das Gegenteil dessen sagen, was man meint, dieser pathetische, kadenzartige Schluss und dann, wie das Thema so gebrochen ist. Und der eigentliche Clou, dass der Schlusstakt genau identisch ist mit dem Anfangstakt, also Anfang und Ende gleich und das so als ironisches Spiel, ich finde es sehr amüsant.
Wenn Sie mit Brahms Kaffee trinken gehen würden, wir lassen den Haydn jetzt mal ganz unfreundlich beiseite, mit dem geht ja schon Simon Rattle Kaffee trinken. Wenn Sie mit Brahms Kaffee trinken gehen würden, was würden Sie ihn fragen?
Also ganz sicher gäbe es charmantere Gesprächspartner, da bin ich mir sicher. Aber ich würde ihn fragen, also wo denn zum Beispiel die verlorenen, gegangenen frühen Streichquartette hingekommen sind, von denen Robert Schumann ja berichtet, dass Brahms sie geschrieben hätte. Das würde uns natürlich interessieren. Wo sind die eigentlich geblieben?
Uns interessiert aber auch, wie würde Brahms gegebenenfalls zu so einem Café kommen? Wie sieht der aus? Was war das für ein Typ?
Ja, das ist sicher nicht ganz leicht so zu beantworten. Es ist so, ich hatte ja nicht die Gelegenheit, ihn zu treffen, aber ein Ahnherr meiner Familie, ein Urgroßonkel Adolf Sandberger, auch ein Musikwissenschaftler und angehender Komponist, ist in jungen Jahren als 20-Jähriger mal nach Wien gekommen auf dem Weg seiner großen Kavalierstour und hat Brahms da tatsächlich getroffen, ein Reisetagebuch geschrieben, ja nicht jetzt für die Nachwelt gedacht, sondern ganz ungeschminkt wird Brahms da so charakterisiert, er sei schmierig gekleidet, habe zu viel Bier an dem Abend getrunken und sei dann aber eben doch ein sehr anregender Gesprächspartner gewesen mit klaren und scharfen himmelblauen Augen und so. Das wird also sehr genau beschrieben. Und da hätte ich natürlich schon gerne Mäuschen gespielt und wäre gern dabei gewesen bei diesem Gespräch zwischen Adolf Sandberger und dem arrivierten Johannes Brahms.
Das rüttelt ja schon auch so ein bisschen am Brahms-Bild vielleicht. Brahms hatte ja zwei Lebensschwerpunkte. Zum einen sein Leben in Hamburg und dann der Umzug nach Wien, wo er bis zu seinem Tod gelebt hat. Warum ist es gerade Wien geworden? Warum zum Beispiel nicht London, Paris, Rom oder Leipzig? Mhm.
Ja, Gegensätze ziehen sich natürlich einerseits an. Hier Brahms, der Hamburger Junge aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, bestenfalls aus einem sicher auch protestantischen Milieu, der sich jetzt hier von Wien angezogen fühlt, vom katholischen Süden, von der Donaumetropole. Und das zentrale Argument ist einfach natürlich die Musik. Er schreibt einen ersten Brief aus Wien und sagt, ich kann jetzt meinen Wein trinken, wo ihn Beethoven getrunken hat. Das war für ihn ganz wichtig, ganz zentral, diese Beethoven-Nachfolge. Oder er schreibt im gleichen Brief, dass er Leute jetzt kennengelernt habe, die hätten noch mit Franz Schubert gesprochen. Also diese Wiener Musiktradition, wo auch die Kammermusik eine besondere Rolle spielt. Die Zentren der Neudeutschen, der Zukunftsmusik, die lagen ja woanders, in Weimar etwa bei Franz Liszt oder später dann in Bayreuth beim Bühnenweihfestspiel à la Richard Wagner. Wagner hat ja so ein bisschen gespottet über Brahms und seine, ja, den heiligen Johannes und seine Enthaltsamkeitskirche, in dem eben nur spröde Kammermusik erklinge. Aber da war Wien ein ganz besonderes Zentrum, ein besonderes Pflaster auch für diese Kammermusik und da hat sich Brahms einfach wohlgefühlt.
Kontrast, Stichwort. Sie hatten 2015 bei dem Brahms Festival den Schwerpunkt Ungarn. Ich füge das jetzt einfach an der Stelle mal ein. Wir haben vorhin schon die ungarischen Variationen, die ungarischen Tänze gehört, Tanz 1. Dagegen steht das deutsche Requiem. Ist das auch wieder so ein wie passt da beides in die Person Johannes Brahms?
Es ist ganz bezeichnend, dass er genau mit diesen beiden Werken den Durchbruch so zum international anerkannten Komponisten gefunden hat, 1868 mit den ersten beiden Heften der ungarischen Tänze, und zeitgleich komponiert er eben das deutsche Requiem. Und das sind diese beiden Pole, möchte ich mal sagen, in denen sich dann das Oeuvre so abspielt. Der Unterhaltungskünstler Brahms, der ja auch für Johann Strauss geschwärmt hat, der selber Walzer geschrieben hat, Opus 39, der die Liebeslieder Walzer geschrieben hat, aber eben auch große chorsinfonische Werke, anspruchsvollste Musik, die Nänie, den Rinaldo, die großen Sinfonien. Also das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille, und das macht Brahms eben so spannend. Man ist nie fertig mit ihm. Er hat immer einen doppelten Boden, er maskiert sehr viel, und das Heitere kommt auch in dem Traurigen noch zum Ausdruck und umgekehrt. Also er ist ein sehr vielschichtiger Komponist.
Sie haben in Ihrem Institut, im Brahms-Institut, auch ein großes Foto seines Wiener Wohnzimmers hängen, also wo man einen Blick quasi in seine Welt werfen kann, soweit er sie zeigt im Privaten. Und da gibt es einiges zu entdecken, zum Beispiel die Beethoven-Büste, die über seinem Flügel hängt. Was verrät uns dieses Zimmer über Johannes Brahms?
Ja, sehr viel. Also es ist ein sehr bescheidenes Zimmer nach damaligen Gusto, möchte ich sagen, eine Drei-Zimmer-Wohnung. Und dieses Musikzimmer ist ja kein Museum gewesen. Wir haben es zwar jetzt als Museum oder in unserem Brahms-Museum sehr schön, finde ich, rekonstruiert in der Villa Eschenburg in Lübeck, wo man das sehen kann. Beethoven im Nacken ist ja psychologisch interessant. Der schaut im wahrsten Sinne des Wortes auf die Finger. Also das hat Brahms ja selbstbezüglich so inszeniert, dass er Beethoven da im Nacken hat. Das ist schon ganz auffällig, aber es zeigt eben auch, dass er die Auseinandersetzung gesucht hat. Nicht so wie Wagner, der sich darauf berufen hat, oder Liszt, die sich darauf berufen haben, sondern er hat sich unmittelbar tatsächlich mit, wie kein Zweiter, mit Beethoven auseinandergesetzt. Dann sehen wir dort ein sehr amüsantes Bild, und zwar Cherubini in der Darstellung von Ingres. Und da hat Brahms die Muse sozusagen abgedeckt mit einem Vorhang, die so Cherubini inspiriert. Also das war ihm suspekt, dieses Frauenzimmer mag ich nicht, hat er mal gesagt. Und diese Muse mochte er nicht, denn komponieren ist eben Arbeit. Auch da zeigt sich so ein bisschen sein protestantisches Arbeitsethos. Der Einfall ist zwar schön, aber er wird erst zu meinem rechtmäßigen Eigentum, wenn ich mich so richtig daran abgearbeitet habe. Auch das ist so ganz bezeichnend für Brahms. Und ich gehe nicht in den Wald und da pfeifen ein paar Vögelchen und dann habe ich die zweite Sinfonie, sondern das ist eben Arbeit. Er schätzt den Einfall, und das Spazierengehen war für ihn auch sehr wichtig, aber Komponieren ist in erster Linie Arbeit.
Sie haben ein Briefverzeichnis von Brahms erstellt im Institut, circa 11.000 Briefe. Da erfährt man auch schon einiges über ihn, da verrät er viel, aber ja nicht nur, wie wichtig sind diese Briefe, aber wenn man da was erfahren will.
Ja, die sind in vieler Hinsicht wichtig, natürlich für Datierungsfragen, für philologische Fragen, jetzt auch gerade mit Blick natürlich auf die wunderbare Brahms-Gesamtausgabe in Kiel, die dort ja an der CAU entsteht. Also dafür ist es natürlich ein Grundlagenwerk, aber wir erfahren auch etwas über die Persönlichkeit. Also wie schwierig er zum Teil war, wie bissig er auch sein konnte, wie er im Freundeskreis auch ein schwieriger, sensibler, auch verletzlicher Charakter gewesen ist, der aber auch austeilen konnte. Also all das erfährt man natürlich durch diesen Blickwinkel Brief am besten. Da kommt man einer Person, denke ich, aus der Rückschau doch immer sehr, sehr nah.
Robert Schumann, Karneval, die Seine Mignon und daraus die 5. und 6. Eusebius und Florestan. Heute bei uns bei NDR Kultur in Klassik à la carte unser Gast Professor Wolfgang Sandberger. Sandberger, was hat es denn hier mit den Figuren Eusebius und Floristan aus dem Karneval auf sich? Und kann man dieses Stück bei Ihnen eigentlich auch finden?
Ja, das kann man, und zwar im digitalen Notenschrank. Wir haben ja eben nicht nur Brahms, sondern eben auch Robert Schumann. Dort viel kostbarer, vielleicht sogar noch fast alle Erst- und Frühausgaben dort digital präsent, weil die Ausgaben seltener sind, weil sie älter sind, sind sie noch kostbarer eigentlich als die Brahms-Ausgaben, zum Teil mit traumhaft schönen Titelblättern, also zu den Waldszenen, zu dem Papillon, auch hier zum Karneval ein wunderbares Titelblatt. Und diese beiden Figuren, das ist ja ein großartiger, sehr humorvoller und tiefsinniger zugleich Maskenball, den Schumann hier im Karneval entwickelt hat. Und da kommen diese beiden Davidsbündler vor, also der hart beseitete Eusebius und dann der blühende, draufgängerische Floristan, die beiden Figuren, die ja für Schumann eine ganz große Rolle gespielt haben.
Robert Schumann, seine Frau Clara und Johannes Brahms, aber vor allen Dingen Robert Schumann und Brahms, die kannten sich ja eigentlich nur kurze Zeit, 3 Jahre, da starb Schumann. Und wenn ich als Forscher oder Laie jetzt zu Ihnen ins Institut käme, um mehr darüber zu erfahren, was würden Sie mir denn da in die Hand drücken? Was sollte ich mir unbedingt angucken, anhören oder ja, lesen?
Also die Briefwechsel natürlich, das wäre das Erste, um so dem Austausch nahe zu kommen. Dann auf jeden Fall natürlich den Artikel Neue Bahnen. Schumann war ja derjenige, der Johannes Brahms quasi entdeckt hat und auch dann wie einen Messias angekündigt hat, sehr visionär in diesem Artikel Neue Bahnen. Den sollte man unbedingt studieren und kennen. Und das bietet dann Perspektiven für Weiteres. Eben natürlich, Clara Schumann ist dann die große Lebensfreundin von Johannes Brahms gewesen. Und Schumann hat ja ein Jahr später schon den Selbstmordversuch unternommen, kam dann in die Psychiatrie nach Endenich. Dort hat Brahms ihn auch noch besucht. Aber in der Tat war es eigentlich nur eine sehr kurze Zeit. Und trotzdem spielt nach dem Tod auch Robert Schumann für Brahms weiterhin natürlich eine große Rolle.
Brahms war mit Clara Schumann, Clara Wieck befreundet, eine Lebensfreundschaft. Diese Freundschaft der beiden war ja auch immer Anlass für zahlreiche Spekulationen. Wie weit ging das? Brahms hat nie geheiratet, das ist Tatsache. Wie war sein Verhältnis zu Clara Schumann wirklich?
Also sie war seine Lebensfreundin, seine Konstante im Leben, was jetzt Frauen anging, gar keine Frage, aber mit vielen Auf und Abs. Anfänglich war das eine wirklich leidenschaftliche Beziehung, aber Brahms hat dann, ähnlich wie Beethoven und viel stärker noch in der Stilisierung, die Einsamkeit eigentlich so hervorgehoben und quasi auch zu einer Grundbedingung seiner künstlerischen Existenz gemacht. Also er könne nicht heiraten, er hat ja auch eine anstehende Verlobung mit der Professorentochter Agathe von Siebold ausgeschlagen und dann so als gut 40-Jähriger auch mal formuliert, ich werde nicht heiraten, habe aber doch Grund, mich vor dem schönen Geschlecht zu fürchten. Also sprich, er hat doch, wie er es formuliert hätte, immer wieder geschwärmt und es gab dann auch Frauen in seinem Leben, also eine Sängerin zum Beispiel, wie Frau Dustmann, die dann nette Briefe geschrieben hat, lieber Hansi, eine Sängerin, die dann sagt, komm doch in meine Garderobe, dein Fidelio, und andere Damen, die es Brahms dann angetan hatten, natürlich auch ganz ernsthafte Liebeleien. Also er war sehr verliebt dann auch in die Tochter von Clara und Robert Schumann in Julie und hat sich danach, als die sich dann mit einem italienischen Grafen verlobt hat, ist er aus allen Wolken gefallen und hat aber abseits, wer ist's, die Altrapsodie geschrieben, als Brautgesang, wie er das formuliert hat. Also immer auch ein bisschen in diesem Motto, so in meinen Tönen spreche ich. Er hat sich nicht wirklich erklärt den Frauen gegenüber, sondern dann in den Tönen geschwärmt oder sich positioniert.
Also auf jeden Fall nicht ganz klar pro Heirat, sondern lieber FAE frei, aber einsam sein.
Genau, ein wichtiges Motto für ihn.
Wenn man ihn so sieht, apropos junger Kerl, er wird ja oft abgebildet mit seinem langen Bart, mit seiner Zigarre. Im Brahms-Institut in Lübeck kann man auch viele Büsten sehen, die diesen bärtigen Brahms sozusagen stilisieren. Den Jungen sieht man da kaum. Woran liegt das?
einfach an der zahlenmäßigen Dominanz sozusagen der Altersfotografien. Gerade jetzt von Maria Fellinger, da sieht man ihn dann so im Garten irgendwo sitzen, melancholisch schaut er versonnen in die Kamera. Man riecht förmlich seine dicke Zigarre. Und es ist dieser Brahms, dem man sagt, er habe bei guter Laune dann seinen Chor bestenfalls Lieder singen lassen wie »Das Grab ist meine Freude«. Das ist so ein typisches Brahms-Klischee, eben der alte, melancholische, versonnene Brahms. Aber es gibt eben auch den Jungen, den hitzigen Feuerkopf, die Leseratte, der sich für E.T.H. Hoffmann interessiert hat, der sehr schön auch gewesen sein muss, wenn man jetzt den frühen Silberstift-Zeichnungen glauben darf. Und Robert Schumann hat ihn als wirklich schönen jungen Mann, als Jüngling bezeichnet. Mhm. Und da kriegt man diese beiden Bilder nicht so leicht übereinander. Jetzt bei uns im Institut hinten im Wintergarten, wo wir ja etliche Büsten haben, da haben wir eine dann doch auch ohne Bart. Und zwar hatte ich Gelegenheit, im Jahr 2000, als Brahms als 13. Musiker in die Walhalla bei Regensburg eingezogen ist, die Laudatio zu halten. Und wir haben da von dem tschechischen Bildhauer Milan Knobloch eine sehr schöne, eindrucksvolle Brahms-Büste nach einer Fotografie gemacht. Die zeigt Brahms eben noch ohne Bart. Und auch dieser junge Brahms ist eben eine ganz wichtige Figur gewesen. Und sie so ja vor Augen zu haben, ändert dann vielleicht doch ein bisschen so den Zugang zur Musik, wenn man eben nicht nur dieses Klischee von Brahms im Kopf hat.
Mhm. Wann ist Ihnen denn Brahms eigentlich zuerst so begegnet?
Ja, da wusste ich gar nicht, dass das Brahms ist. Da saß ich so als kleiner Junge, würde ich mal sagen, unter dem Flügel bei meinem Vater, der Brahms, sehr viel Brahms gespielt hat. Fand ich technisch schon interessant, wie das so mit den Pedalen geht, wenn Sie da als kleiner Junge so da sitzen, wie das auf und ab geht und einfach so ein Klangrausch à la Brahms. Das war so meine erste Begegnung. Ich habe ja dann Cello studiert, da spielten dann vor allem die beiden Cellosonaten eine ganz große Rolle. Für mich persönlich besonders die E-Moll-Sonate war auch ein bisschen leichter zu spielen. Also die spielte eine große Rolle. Das waren so meine Brahms-Erfahrungen, nicht zu vergessen. Auch meine Mutter hat früher uns Kindern immer Guten Abend, Guten Nacht vorgesungen. Also am Bett so eine richtige Brahms-Sozialisation.
Trotz Brahms-Sozialisation haben Sie sich auch bei uns Georg Friedrich Händel gewünscht. Haben wir Magdalena Kozina gehört in Klassik à la carte auf NDR Kultur mit der Arie der Almirena aus Rinaldo von Georg Friedrich Händel. Ein Wunsch auch unseres heutigen Gastes, Professor Wolfgang Sandberger vom Brahms-Institut in Lübeck. Warum dieser Wunsch?
Ja, in erster Linie wegen der wunderbaren Sängerin Magdalena Kozina, die diese Arie, finde ich, auch wirklich sehr berührend gesungen hat. Und Händel ist ja ohnehin der große Lenker der Gefühle und Affekte. Und ich habe auch noch einen zweiten Komponisten, das ist eben Händel, engagiere mich ja auch noch für die Göttinger Händel-Gesellschaft, für die Festspiele dort, die ja jetzt auch bald anstehen. Also insofern dieser Wunsch bezogen auf Göttingen und die Göttinger Händel-Festspiele.
Da kann man Sie dann möglicherweise auch treffen, ganz sicher sogar treffen.
Fall, ja.
Sie haben dann jetzt einen kleinen Festivalmarathon vor sich, denn jetzt eben am kommenden Wochenende beginnt das Brahms-Festival mit einem großen Festival-Auftakt. Unter dem Motto Verwandlungen steht es in diesem Jahr. Und Sie haben da auch vor, wenn ich das richtig sehe, Sie haben da vor, auch Sabine Meyer zu versteigern.
Ja, das ist eigentlich so eine Idee, geboren aus der Tatsache, dass wir ja vom Brahms-Institut am Freitag dann diesen Festakt haben und in den letzten 25 Jahren eben doch sehr viele spektakuläre, schöne Dinge auch auf Auktionen haben erwerben können. Und da haben wir gedacht, da drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Natürlich nicht, dass wir jetzt Opus 26 oder kostbare Brahms-Autographen versteigern würden, keine Sorge, sondern wir haben uns überlegt, was könnten wir sozusagen versteigern, wo der Erlös dann dem Institut zugutekommt. Das ist eben eine Klarinettenstunde bei Sabine Meyer oder man kann mit Professor Otto Bieber durch Wien streifen auf den Spuren von Brahms. Man kann sich in ein Streichquartett einkaufen, das heißt also mit dem zusammen proben und dann ein Hauskonzert durchführen. Man kann aber auch kleinere Dinge erwerben, wie das Brahms-Handbuch unterschrieben von den Autoren oder eine schöne kleine Faksimile-Ausgabe des Wiegenliedes habe ich herausgeben dürfen. Gibt es auch ein kleines Autogramm vorne drin oder eine CD-Aufnahme mit Tisch Birek, unserem Kollegen des Cellos und mit Herrn Elser Pianist, die haben eine wunderbare CD gemacht, die kann man auch ersteigern. Also solche Dinge und der Erlös, hoffen wir, dass so viel zusammenkommt, dass wir dann auch wieder einen schönen Brahmsbrief, sag ich mal, bei irgendeiner Auktion umgekehrt dann wieder erwerben können.
Klingt so, als könnte das klappen. Wo genau wird die Stunde mit Sabine Meyer versteigert? Wo müssen wir da hinkommen?
Genau, das ist auf dem Jerusalemsberg bei uns im Brahms-Institut am Freitag um 18 Uhr beginnt dieser Festakt. Natürlich kleinere Räumlichkeiten, vielleicht muss man stehen, also da kriegen nicht alle einen Sitzplatz. Aber wer kommen will, ist herzlich eingeladen.
25 Jahre Brahms-Institut in Lübeck. Welche Wünsche, welche Visionen haben Sie da denn jetzt?
Ja, es geht ja immer weiter. Also die Sammlung muss weiter gemehrt werden, muss weiter auch gezielt Erwerbungen haben, ist ganz klar, um ihre Attraktivität auch aufrechtzuerhalten. Dinge, die noch nicht erschlossen sind, sowas wie der Stockhausen-Nachlass, den wir jetzt bekommen haben, dieser Dietrich Fischer-Dieskau des 19. Jahrhunderts, das muss aufgearbeitet werden. Und weiter, dass wir die Sammlung eben auch erschließen, etwa diesen Nachlass von Josef Joachim mit 900 Briefen an seinen Bruder Heinrich, ein ganz toller Kulturaustausch dort, passiert, das jetzt mal der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Oder ein Traum wäre auch das Brahms-Bild von Max Kalbeck, diesem ersten Brahms-Biografen, mal zu rekonstruieren, mal zu sehen, wo ist er vielleicht näher sogar dran an Brahms als wir heute, wo wir so vieles revidiert haben im Brahms-Bild. Aber diese Unmittelbarkeit, trotz der vielen Fehler, die dort natürlich auch sind, aber doch mal zu schauen, wo ist er näher an Brahms dran aus dem 19. Jahrhundert heraus. Und das, glaube ich, könnte sehr spannend sein und wäre ein Traum.
Viel Erfolg dafür.
Danke.
Und aus meiner Sicht kann ich sagen, sehr spannend, diese Unmittelbarkeit, mit der man bei Ihnen auch Brahms begegnen kann. Sein Adressbuch, das Sie ausstellen, Sie haben eine Brahms-Haarlocke.
Zwei Haarlocken,
das ist mir die zweite. Und viele Audios auch. Also es ist nicht so, dass Sie, natürlich sind die Kostbarkeiten, Ihr teuerstes Stück ist im Tresor. Also da kann man natürlich nicht ran. Aber ansonsten bietet das Institut viel auch Brahms zum sinnlichen Erfahren,
Erleben.
Auch bei Kaffee und Kuchen.
Auf jeden Fall. Wir haben also Musik im Museum am Samstag, eine Konzertreihe, die auch immer sehr voll ist, wo Studierende spielen, ganz aktuell bezogen auf die Ausstellung. Man kann also in die Villa kommen und dort Brahms wirklich sehr nah sein. Einerseits durch die Autografen, aber eben auch durch die Kostbarkeiten, die Reliquien, die Sie genannt haben. Wir haben einen Autografenfächer, wo Brahms sich verewigt hat. Wir haben sein Adressbüchlein, in dem man nicht blättern kann. Das kann man digital natürlich im Netz auch schon tun, aber man sieht dort eine Seite Hamburg aufgeschlagen. Da ist der junge Kapellmeister Gustav Mahler notiert von ihm. Also so, es ist schon sehr sinnlich und sehr schön, wenn man dort so Einblicke gewinnt. Man kann hören über die Hörstationen und Filme sehen. Und also insofern ist das, glaube ich, eine sehr lebendige Einrichtung und jeder ist eingeladen, da in das Institut zu kommen.
Glauben Sie, Johannes Brahms würde in die Lounge, zu den Lounge-Konzerten gehen?
Ja, das denke ich schon. Ja, jetzt, ich denke, er würde zu diesen Lounge-Konzerten würde er auf jeden Fall gehen, weil er ja Haydn jetzt in dieser Nachmittagsschiene dort wirklich bewundert hat. Er war ein großer Bewunderer der Streichquartette Opus 33 und in dieses Nachtkonzert mit der Clubmusik, da wird er vielleicht hingehen und sagen so Respekt und sich dann vielleicht auch anderen Dingen wieder zuwenden.
Ja, war schon, war ja auch ein bisschen modern. Unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Wir könnten natürlich noch viel erzählen. Vielen, vielen Dank für den Besuch, Professor Wolfgang Sandberger vom Brahms-Institut Lübeck. 25 Jahre und jetzt steht das Festival ins Haus.
Frau Ries, herzlichen Dank Ihnen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin. Mein Name ist Petra Ries. Wir verabschieden uns natürlich mit Musik von Johannes Brahms, Anna Winitskaya, das Capriccio in H-Moll.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.